1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.
Wir heben Schätze aus der tiefen Vergangenheit der Wissenschaftsgeschichte, nämlich aus dem Archiv und der Bibliothek der ältesten dauerhaft existierenden Akademie der Welt, der Leopoldina in Halle an der Saale. Heute Nationale Akademie der Wissenschaften. Hallo und willkommen hier in unserem Podcast 1652, in dem wir gucken, wie war das damals mit der Wissenschaft, wie hat das funktioniert und was hat all das mit unserer heutigen, mit unserer modernen Welt zu tun. Ich bin Daniela Schmidt, freie Journalistin und Moderatorin und ich bin hier nicht alleine.
Hallo, mein Name ist Danny Weber, ich bin Archivar und ich leite die Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina.
An dieser Stelle der Hinweis, das hier ist Folge 2 unseres Podcasts. In Folge 1, da sind wir richtig schön eingetaucht in die Gründungszeit der Leopoldina, ins 17. Jahrhundert und in eine kleine Wissenschaftskommunikationsrevolution, die in der Akademie damals losgetreten wurde.
Genau, in der ersten Folge haben wir uns über die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Zeitschrift der Welt unterhalten, die seit 1670 durch die Leopoldina herausgegeben wird. Ein wirklich faszinierendes Objekt, an dem man die Geschichte des wissenschaftlichen Publizierens sehr schön nachvollziehen kann. Da spielen Themen wie Wissenschaftssprache, Peer Review, moderne Textformen eine Rolle und es finden sich sehr, sehr spannende Kupferstiche als Illustrationen.
Auch diesmal haben Sie, Herr Weber, wie für jede Folge, ein historisches Objekt aus Ihren Beständen ausgewählt, von dem aus wir dann einen kleinen Ausflug in die Wissenschaftsgeschichte unternehmen.
Ja, das ist also heute wirklich ein sehr, sehr gewichtiger Band im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelt sich um einen Band der sogenannten Bildmatrikel. Er hat sehr ausladende Maße von 40 mal 32 mal 16 Zentimeter und er wiegt fast 7 Kilo. Uff. Um ihn zusammenzuhalten, hat man Schleifen am Rand angebracht.
Ja, das sieht ganz hübsch aus, aber vielleicht können Sie erstmal erklären, was ist denn ein Bildmatrikelband?
In den Bänden der Bildmatrikel wurden Bilder zu den einzelnen zugewählten Mitgliedern der Leopoldina gesammelt. Sie kennen vielleicht klassische Matrikeln, wie es sie auch an Universitäten gibt, wo man Lebensdaten, in unserem Fall, also im Fall der Leopoldina, auch Zuwahldaten, kurze biografische Informationen zusammengefasst hat. Und die Bildmatrikel ergänzt diese biografischen Informationen um Bilder der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist auch kunsthistorisch, wie ich finde, sehr spannend, denn es handelt sich um einen Sonderfall, da so ein Gesamtbild eines gleichbleibenden Motivzusammenhangs sich überliefert hat.
Also quasi Bilder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Laufe der Jahrhunderte. Ja, die Mitglieder der Leopoldina oder der Akademie wurden eben gebeten, Bilder von sich einzureichen. Warum überhaupt?
Naja, zunächst ist es so, dass wir den Zeitraum gar nicht mal so genau fassen können. Also man hat sehr wahrscheinlich schon sehr früh, also ich gehe davon aus, schon im 17. Jahrhundert, die Mitglieder gebeten, zusätzlich zu ihren biografischen Informationen, also was ist das, ein Lebenslauf, ein Schriftenverzeichnis, heute sagt man ein CV, auch ein Bild einzureichen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass die Leopoldina in der Mitte des 17. Jahrhunderts sich gegründet hat. Denn ausgehend aus dem 16. Jahrhundert bildet sich der Typus des Gelehrten weiter aus. Und damit verbunden ist eine gewisse Selbstwahrnehmung, aber auch eine Abgrenzung, die in einen gewissen Ausdruck mündet. Und der führt dann auch zu einer eigenständigen Darstellungsweise von Wissenschaftlern, wie sie uns im Porträt gegenübertreten.
Ja, und darüber und auch über den Typus der Gelehrten sprechen wir gleich noch. Aber erstmal ganz praktisch, was ist denn dann mit diesen Bildern passiert? Wurden die dann quasi ins große Leopoldina-Fotoalbum eingeklebt?
Eine sehr schöne Vorstellung, aber das kann man nicht genau sagen. Also die ursprüngliche Aufbewahrung ist unklar. Aber so im 19. Jahrhundert hat man damit begonnen, auch verstärkt Lücken durch Sammlungen zu füllen. Und dann wurden die Bilder in so riesige Alben eingeklebt. Und ich spreche wegen der Größe eigentlich eher von Bildersärgen.
Oh,
und ja, man muss halt auch sagen, dass aus konservatorischer Sicht das total problematisch ist. Allerdings ist natürlich für mich auch etwas schwierig, diesen Entstehungszusammenhang heute auseinanderzureißen.
Ne? Mhm. Wie sind denn diese Bilder damals entstanden?
Ja, man bekam also die Aufforderung, die Bitte der Akademie, auch ein Bild einzureichen und dem sind die meisten Mitglieder nachgekommen. Und dann kann man häufig zeigen, dass diese Bilder extra für die Aufnahme in die Akademie entstanden sind, was natürlich ein gehöriger Aufwand war und nicht unerhebliche Kosten verursacht hat. Also wenn Sie dran denken, dass ein Kupferstich natürlich was anderes ist als eine Handyfotografie.
Ja, nicht so schnell geknipst, so wie heute. Und das Ganze ist ja nicht nur eine Reise durch die Entwicklung verschiedener Techniken. Sie haben es gerade schon gesagt, ne? Früher war es der Kupferstich, heute machen wir eben Fotos. Sondern man sieht da ja doch wahrscheinlich auch noch andere Entwicklungen, oder? Also erkennt man bestimmte Moden in der Darstellung?
Ja, also aufgrund des langen Zeitraums und der großen Vielfalt kann man das mit unserer Sammlung natürlich sehr schön zeigen, denn das sind häufig sehr individuelle Darstellungen, gerade auch in der Anfangszeit, wobei da auch bestimmte Symbole sich wiederfinden, Bezüge zur Antike hergestellt werden. Es gibt Darstellungen von Scheinarchitekturen oder es werden programmatische Inschriften benutzt. Aber im 19. Jahrhundert beispielsweise, im Zeitalter der Atelierfotografie, verschwindet dann das Individuum auch wieder ein Stück weit. Das ist nicht nur typisch für das Gelehrtenporträt, sondern gilt allgemein. Aber bei uns in der Sammlung kann man dies eben sehr schön über den langen Zeitraum nachvollziehen.
Und wie nah waren diese damaligen Abbildungen an der Realität? Also ich, wenn ich jetzt damals Wissenschaftlerin gewesen wäre, ich hätte die Gelegenheit total genutzt, mich da optisch so als das allwissende Superhirn zu inszenieren.
Eine interessante Vorstellung und vielleicht hat es das auch gegeben, aber ich glaube, es ging eigentlich um was anderes. Es ging darum, über Symbole oder vielleicht sogar noch besser über Attribute eine gewisse Gruppenzugehörigkeit zu zeigen, also zumindest in den ersten Jahrhunderten.
Ja, und Symbole und Attribute, darüber sprechen wir jetzt auch. Also wenn Sie durch die frühen Bilder gehen, was sehen wir denn da? Wie sah damals das Bild aus einer Gelehrten, einer forschenden Person? Haben die sich speziell gekleidet oder eben speziell ausstaffiert?
Ein Gelehrter zeigt sich mit seinem Handwerkszeug. Also und er zeigt sich ganz, ganz häufig im Bild mit Schreibwerkzeug. Ne? Mhm. Im 17. und 18. Jahrhundert natürlich mit einer Feder. Oder er zeigt sich mit einem Buch oder besser noch vor einer Bücherwand. Oder er zeigt sich mit Gegenständen seiner Forschung. Also wir finden auf den Kupferstichen ganz häufig Darstellungen von Muscheln, von Tieren, von historischen Schriften, von Artefakten. Das Buch oder am besten eine ganze Bücherwand nimmt man ja heute auch noch ganz gern als Hintergrund, wenn man eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler darstellt. Also egal, auch ob derjenige noch regelmäßig klassische Bücher überhaupt benutzt, da gibt es schon eine sehr, sehr große Kontinuität.
Und was können wir da heute ablesen über die Rolle, die Wissenschaftler damals, also im 17., 18. Jahrhundert in der Gesellschaft hatten? Vielleicht auch gerade so in Abgrenzung zu anderen bildlich dokumentierten Personenkreisen wie eben Klerus oder Adel?
Na, ich glaube schon, dass bei Adligen und bei Geistlichen waren noch mehr Fragen der sozialen Hierarchie wichtig, also in der Darstellungsweise. Dadurch ist das Individuum aber stärker zurückgetreten und mein Eindruck ist, dass die Wissenschaftler uns in den Gelehrtenporträts dagegen viel individueller entgegentreten.
Irgendwann kam ja dann die Fotografie auf. Inwiefern hat die für, wie soll ich sagen, mehr erzwungene Ehrlichkeit gesorgt bei den Porträts der Akademiemitglieder? Weil man konnte jetzt nicht mehr sagen, hey Kupferstecher, mach dies mit mir, mach jenes mit mir.
Ich bin da skeptisch. Also ist das wirklich so, dass die Fotografie mehr erzwungene Ehrlichkeit mit sich gebracht hat? Also ich bin da nicht so eindeutig in meiner Bewertung. Wenn Sie zunächst an die Inszenierung denken, die durch das Aufkommen der Fotoateliers mit den immer gleichen Säulen, auf die sich irgendjemand gestützt hat, oder den gleichen Vorhängen denken, oder gehen wir in die Gegenwart, also heute im Zeitalter von Social Media mit den ganzen Filtern, den Möglichkeiten der Bildbearbeitung, ist das wirklich weniger Inszenierung oder ehrlicher?
Ja, okay, stimmt, ne? Oder eben der Experte, der interviewt wird und der natürlich vor der obligatorischen Bücherwand sitzt.
Genau.
Sie hören 1652, den Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Herr Weber, es gibt dieses riesige Archiv an Bildern. Haben Sie da bestimmte Lieblinge oder bestimmte Kuriositäten, die vielleicht eine spezielle Geschichte erzählen?
Oh, das ist also wirklich, wenn ich das so sagen darf, eine unfaire Frage und das stellt mich echt vor extreme Probleme. Denn eigentlich müsste ich ganz kurz antworten, dass ich mehrere tausend Lieblinge habe.
Okay, die schaffen wir nicht alle.
Die schaffen wir nicht alle und die erzählen alle ganz tolle Geschichten. Aber natürlich gibt's Bilder, die einem dann sofort oder eher in Erinnerung kommen, wenn ich da beispielsweise an den Kupferstich denke, der Georg Eberhard Rumpf, einem später erblindeten Naturforscher aus dem 17. Jahrhundert, zeigt. Das ist schon sehr berührend in der Darstellung. Oder ich denke an den wunderbaren von Jakobus Hobraken gestalteten Kupferstich von Albert Seber aus dem 18. Jahrhundert, wo Seber in seiner Wunderkammer sitzend dargestellt wird. Im 19. Jahrhundert fallen mir dann sofort die beiden Fotografien von Ernst Haeckel aus unserem Bestand ein. Also da kann man auch sehr schön so den Unterschied zeigen in der Individualität. Auf dem ersten Bild sieht man den jungen Haeckel in einer vollkommen nichtssagenden Ateliersituation und das zweite Bild, das Jahrzehnte später aufgenommen wurde, zeigt Haeckel als charismatische Person mit Hut in der Hand an einer Hauswand gelehnt. Also was für ein Unterschied. Aber wie gesagt, das ist schon sehr schwierig, denn die Sammlung ist insgesamt so vielfältig und man kann immer wieder neue Entdeckungen machen.
Und finden sich da auch Promis in dieser Sammlung?
Nun gut, also ich müsste jetzt natürlich sagen, das sind alles Promis. Ne? Ja, okay. Also die Leopoldina hat zum Ziel, die besten Wissenschaftler weltweit als Mitglieder zuzuwählen und das macht sie von Anfang an. Deswegen würde ich sagen, das sind alles Promis. Ne? Und das Publikumsinteresse sagt uns ja eher etwas über unsere Gegenwart an Promis. Ne? Also das Publikumsinteresse an Promis. Ja. Wenn ich da aber an frühere Jahrhunderte denke, da war beispielsweise der aus Halle stammende Friedrich Hoffmann, den man vielleicht durch die Erfindung der nach ihm benannten Hoffmannstropfen kennt, ein Star. Oder denken Sie im 19. Jahrhundert an Michael Faraday, von dem wir mehrere Abbildungen haben und so viele andere Wissenschaftler, die in ihrer Zeit von großer Bedeutung waren und heute vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen und auf was Sie hinaus wollen. Und natürlich, wir haben auch Bilder beispielsweise von Marie Curie, von Niels Bohr, von Werner Heisenberg oder von Albert Einstein. Und Einstein hat uns übrigens auch ein tolles Bild geschickt, also nicht das, was immer alle zitieren, aber es ist so gar kein klassisches Gelehrtenbild. Er zeigt sich mit ganz wilden Haaren, mit unordentlicher Krawatte und mit einem spöttischen Lächeln und mit der Pfeife in der Hand. Also ein ganz spannendes Bild.
Sie sprechen Einstein an und eben dieses Bild, dass er wirklich zu einer Ikone geworden ist, ne, wo er so die Zunge rausstreckt. Fallen Ihnen weitere Beispiele ein, wo ein Gelehrtenbild quasi die Jahrzehnte, die Jahrhunderte überdauert hat und wirklich zu so einem festen Denkmal in den Köpfen geworden ist?
Auch da ist die Antwort nie ganz leicht, aber wenn Sie beispielsweise an das Bild von Erasmus von Rotterdam von Hans Holbein denken, wo er mit der Feder schreibend porträtiert ist, dann verkörpert er schon das Bild eines klassischen Gelehrten und damit eines klassischen Gelehrtenporträts. Oder es gibt beeindruckende Bilder von Darwin, die insoweit von Bedeutung geworden sind, dass sie als Vorlage für Karikaturen benutzt worden sind. Und man kann natürlich auch darauf verweisen, dass sich bestimmte Stereotypen über einen längeren Zeitraum herausgebildet haben, die sich dann in unterschiedlichen Formen der Kunst niedergeschlagen haben. Also denken Sie beispielsweise mal an den Film, wenn Sie an Emil Jannings Darstellung als Professor Unrat im Blauen Engel denken, oder denken Sie an die Lehrer in der Feuerzangenbowle. Ne?
Lassen Sie uns mal wieder auftauchen aus der Vergangenheit, die Brücke ins Jetzt schlagen. Wenn ein Mitglied neu aufgenommen wird in die Akademie, dann muss er oder sie ja weiterhin ein Bild liefern. Kupferstecherei findet heute nicht mehr statt. Wie läuft es heute ab?
Ja, prinzipiell bitten wir heute die Mitglieder auch, also bei der Zuwahl ein Bild einzureichen, aber damit sind heute weitgehende Probleme verbunden. Also zunächst bekommen wir die Bilder nur noch digital. Das heißt häufig beispielsweise in Word oder in PDF-Dokumenten eingebunden. Da stellt sich sofort die Frage nach der Langzeitarchivierung. Das macht einen Unterschied, ob Sie also einen Bildabzug haben als Kupferstich, als Lithografie oder als Fotografie. Da haben wir zwar auch Erhaltungsprobleme, die wir lösen müssen.
Auch noch Thema in einer späteren Folge.
Genau, aber also bei diesen digital eingebundenen Bildern ist es natürlich ein ganz anderes Problem. Und dann stellen sich heute weiterhin noch andere Fragen, wenn Sie beispielsweise so an das Urheberrecht oder an die Verwertungsrechte denken. Hm. Ja, also die Leopoldina ist deswegen dazu übergegangen, jedem neuen Mitglied anzubieten, von unserem Hausfotografen abgelichtet zu werden. Das heilt die beschriebenen Probleme, stellt allerdings einen Bruch mit der Tradition dar.
Ja, schwierig.
Also wir nehmen weiterhin die Bilder gerne an, aber es ist halt eine andere Dimension als das, was wir früher gesammelt haben.
Ja, klar, man muss dann irgendwie den Mittelweg finden. Ne? Ich habe den Eindruck, wenn ich mir heute Bilder anschaue von Forschenden, dass die sich nahbarer geben, dass die nicht mehr versuchen, sich zu inszenieren über bestimmte Symbole oder Hoheitszeichen, also zumindest nicht mehr so krass wie damals. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, nahbarer vielleicht, weil wir ja heute eine ganz andere Aufforderung haben als Wissenschaft, uns auch also zu erklären und in Kommunikation mit der Gesellschaft zu treten. Aber in Bezug auf die Attribute oder die Symbole wäre ich wirklich anderer Meinung. Das hatten wir vorhin schon mal. Denken Sie mal daran, wie eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler beispielsweise in einem Fernsehinterview dargestellt wird. Ah. Ganz, ganz häufig vor der obligatorischen Bücherwand. Ja? Also das sieht man zum Beispiel auch sehr schön, wenn so jetzt so Videokonferenzinterviews im Fernsehen geführt werden. Ja, wo setzt derjenige sich hin? Der hat immer hinter sich oder ganz, ganz häufig hinter sich eine Bücherwand. Ja, also da ist sofort wieder diese Zuschreibung da zu einem Gelehrten. Und dann ist es natürlich auch so, häufig wird es, also in einer Laborumgebung werden solche Interviews geführt, oder denken Sie dran, dass die Ärzte sich nach wie vor noch im Kittel darstellen?
Okay, stimmt. Erwischt. Doch, okay. Man inszeniert sich auch heute noch, bloß die Symbole oder die Mittel sind halt teilweise andere. Man macht das ja auch, also denke ich, weil es so eine Art Wettbewerb gibt oder es wirkt wie so ein Wettbewerb, so von wegen, wem wird zugehört, wem wird geglaubt, wem hören wir denn zu, wem glauben wir denn?
Also die Frage ist schwierig zu beantworten, das kann ich auch nur als Laie sagen, da dies ja weit über die Beschäftigung mit unseren historischen Gelehrtenporträts hinausgeht. Ja. Und ich glaube auch, dass ich vor ein paar Jahren da noch anders geantwortet hätte, aber da hat uns also wirklich die technische Entwicklung also sehr stark überrollt in den letzten Jahren. Also ich denke, dass das heute sehr viel schwieriger geworden ist, wenn Sie an KI-generierte Bilder, KI-generierte Filme denken. Da geht es um Fragen, wer ist am lautesten, wer hat die größte Plattform, wer füttert die Nutzerinnen und Nutzer im wahrsten Sinne des Wortes in sehr, sehr hoher Frequenz. Also da haben sich doch deutliche Änderungen ergeben in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht.
Ja, das stimmt. Man findet ja wirklich heute für jeden Bullshit vermeintliche Belege, KI-generierte Bilder. Für jede Meinung gibt's einen Resonanzraum heute. Das ist ja sau schwierig, also hochproblematisch.
Ja, und da kann ich nur sagen, genau aus dem Grund ist es wichtig, dass es Akademien wie die Leopoldina gibt, wo frei von Lobbyinteressen auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen um die besten Antworten auf die uns alle angehenden Zukunftsfragen beraten und manchmal natürlich auch gestritten wird.
Genau, und das wird ja auch Thema sein in einer unserer nächsten Folge, Wissenschaftsfreiheit.
Ja, dafür werde ich Kaiser Leopolds mit Goldschrift versehene Urkunde von 1687 aus dem Magazin holen. Ein wirklich sehr wichtiges und für die weitere Geschichte der Leopoldina wegweisendes Schriftstück.
Ja, also soweit der kleine Cliffhanger. Wir sind tatsächlich am Ende unserer zweiten Folge von 1652 angekommen, dem Podcast, in dem wir Schätze aus dem Archiv und der Bibliothek der Leopoldina bestaunen und eine Reise machen tief in die Wissenschaftsgeschichte. Sind uns noch Aspekte liegen geblieben, Herr Weber?
Ja, nur vielleicht auch hier der Hinweis auf unser digitales Angebot. In unserer digitalen Bibliothek findet sich ein spannender Ausstellungskatalog zum Thema Gelehrtenporträt. Und in der Archivdatenbank kann man sich alle digitalisierten Porträts aus der Bildmatrikel ansehen.
Damit Sie nicht nur hören, worüber wir hier reden, sondern sich das auch anschauen können. Sie finden 1652 auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn Sie Rückfragen haben oder vielleicht eine Idee, worüber wir hier noch sprechen sollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an 1652@leopoldina.org. Mein Name ist Daniela Schmidt. Danke an unseren Experten, den Leiter der Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina, Dr. Danny Weber. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.